Das ist Mikros Dynamis auf DWG Radio.
Heute mit Alexander Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Oswald Sanders hat sich mit der Frage beschäftigt, was natürliche und geistliche Leitung voneinander unterscheidet. Das Ergebnis davon hörst du hier in dieser Folge. Natürliche und geistliche Leitung. Als ich zu euch kam, bestand meine Rede und meine Predigt nicht in überredenden Weisheitsworten, sondern in Erweisung von Geist und Kraft, 1. Korinther 2, Verse 1 bis 4. Vollflächiges Führen bedeutet Einfluss haben. Ein Mensch kann andere nur so weit führen, wie er sie beeinflussen kann. Diese Tatsache wird durch Aussagen von solchen Männern erhärtet, die selbst großen Einfluss ausgeübt haben. Lord Montgomery definiert den Begriff Leitung so: Leitung bedeutet, den Willen und die Fähigkeit dazu zu haben, Männer und Frauen zu einem gemeinsamen Zweck zusammenzubringen und einen Charakter zu besitzen, der Vertrauen einflößt. Dr. John Mott, der weltbekannte Leiter von Studentengemeinschaften, erklärte: Ein Leiter ist ein Mann, der den Weg kennt, der vorangeht und andere nach sich zieht. Und Li Hung Chang, ein einflussreicher Chinese: Es gibt nur drei Arten von Menschen auf der Welt: die, die unbewegbar sind, die anderen, die bewegbar sind, und jene, die sie bewegen. Geistliche Leitung ist eine Mischung von natürlichen und geistlichen Qualitäten. Selbst die natürlichen Qualitäten sind nicht selbst hervorgebracht, sondern von Gott gegeben und erreichen ihre höchste Wirksamkeit, wenn sie für den Dienst Gottes und zu seiner Ehre eingesetzt werden. Die oben angeführten Begriffsbestimmungen betreffen Leitung im Allgemeinen. Während geistliche Leitung von diesen Fähigkeiten Gebrauch macht, gibt es andere Elemente, die sie ergänzen oder auch vor ihnen Vorrang haben. Die Größe des Einflusses ist abhängig von der Persönlichkeit des Mannes, schrieb Lord Montgomery, von der Glut, deren er fähig ist, von der Flamme, die in ihm lodert, und von der Anziehungskraft, mit der er Menschenherzen an sich zieht. Der geistliche Leiter beeinflusst andere und nicht Kraft seiner eigenen Persönlichkeit allein, sondern mit der durchstrahlenden Kraft des Heiligen Geistes, der die Persönlichkeit des Leiters durchdrungen und bevollmächtigt hat. Da er dem Heiligen Geist uneingeschränkte Kontrolle über sein Leben einräumt, kann dessen Kraft ungehindert durch ihn auf andere überfließen. Bei geistlicher Leitung geht es um höhere geistliche Kraft und sie kann niemals selbst erzeugt werden. So etwas wie einen selbstgemachten geistlichen Leiter gibt es nicht. Er kann andere in Bezug auf geistliche Dinge nur deshalb beeinflussen, weil es dem Heiligen Geist möglich ist, in ihm und durch ihn in einem stärkeren Maße zu arbeiten als in denen, die er leitet. Es ist eine allgemeine Wahrheit, dass wir andere nur so weit beeinflussen und leiten können, wie wir selbst gekommen sind. Der Mensch, dessen Erfolg am wahrscheinlichsten ist, ist einer, der führt, indem er den Weg nicht nur weist, sondern ihn selbst gegangen ist. Wir sind in dem Maße Leiter, indem wir andere begeistern, mit uns auf ein gemeinsames Ziel zuzugehen. Auf einer Zusammenkunft der führenden protestantischen Missionen in China wurde die Frage der Qualifikationen für den Dienst der Leitung besprochen. Es gab eine lebhafte Debatte darüber. Hoste, der Generaldirektor der China-Inland-Mission, saß still da und hörte zu, bis ihn der Vorsitzende fragte, ob er nicht auch etwas zum Thema beizutragen hätte. Von allen Seiten kam auf diese Aufforderung hin ein Gemurmel der Zustimmung. Mit einem Schmunzeln sagte er mit seiner merkwürdig hohen Stimme: Ob jemand ein guter Leiter ist, zeigt sich meiner Meinung nach am besten daran, ob ihm jemand folgt. Natürliche und geistliche Führung sind sich in vielen Punkten ähnlich. Doch in anderen sind sie wiederum gegensätzlich. Das kann man sehen, wenn man einige ihrer wichtigsten Eigenschaften einander gegenüberstellt. Natürliche Führung: Selbstbewusst, Menschenkenner, fällt Entscheidungen selbst, ehrgeizig, erfindet eigene Methoden, hat Freude daran, anderen zu befehlen, lässt sich durch persönliche Erwägungen leiten, unabhängig. Geistliche Führung: gottvertrauend, kennt auch Gott, sucht Gottes Willen zu finden, zurückhaltend, findet und befolgt Gottes Methoden, findet seine Freude im Gehorsam Gott gegenüber, lässt sich von der Liebe zu Gott und Menschen leiten, abhängig von Gott. Obwohl die Bekehrung normalerweise keine Führungspersönlichkeiten aus Menschen macht, die sonst niemals solche geworden wären, lehrt uns doch die Kirchengeschichte, dass der Heilige Geist manchmal in der Stunde der völligen Hingabe Gaben und Werte freilegt, die lange verborgen und ungenutzt geblieben waren. Es ist das Vorrecht des Heiligen Geistes, geistliche Gaben zu verleihen, die die Fähigkeit des Empfangenden zu Führungsaufgaben stark erweitern und vertiefen. Dr. Tozer schreibt: Ein wahrer und sicherer Leiter ist aller Wahrscheinlichkeit nach einer, der nicht danach strebt, zu führen, sondern durch den inneren Druck des Heiligen Geistes und den Druck der äußeren Umstände in diese Stellung gezwungen wurde. Solche Leute waren Mose, David und die Propheten des Alten Testaments. Ich glaube, dass es von Paulus an bis heute kaum eine größere Führungspersönlichkeit gegeben hat, die nicht vom Herrn der Gemeinde in eine Stellung hineingedrängt worden ist, die anzutreten der Betreffende wenig Mut hatte. Meiner Meinung nach müsste es als eine ziemlich zuverlässige Faustregel gelten können, dass derjenige, der bestrebt ist zu leiten, als Leiter schon disqualifiziert ist. Der echte Leiter wird kein Verlangen haben, über Gottes Erbe den großen Herrn zu spielen, sondern wird demütig, milde, selbst zum Opfer bereit und im Ganzen ebenso willig sein, zu folgen wie zu führen, wenn es ihm der Heilige Geist klar macht, dass jetzt ein weiserer und begabterer Mann da ist als er. In der Biografie von William Sangster illustriert ein privates Manuskript, das nach seinem Tode gefunden wurde, diese Behauptung. Er schreibt da über eine wachsende Überzeugung, dass er mehr Anteil nehmen sollte an der Leitung der Methodistenkirche in England. Das ist der Wille Gottes für mich. Ich habe es nicht gewählt, ich versuchte dem zu entfliehen. Aber es ist gekommen. Und etwas anderes ist auch gekommen, das bestimmte Gefühl, dass Gott mich nicht nur als Prediger haben will. Er will mich auch als Leiter haben, als Leiter im Methodismus. Ich habe mein Herz auf Ehrgeiz hin geprüft, ich bin gewiss, er ist nicht da. Ich mag die Kritik nicht, die ich hervorrufen werde und das schmerzliche Gerede der Leute. Verborgenheit, das stille Blättern in Büchern und der Dienst an einfachen Leuten ist nach meinem Geschmack. Aber nach dem Willen Gottes ist dies meine Aufgabe. Gott helfe mir. Dass Autorität und die Gaben der Leitung nicht allein aufgrund von natürlicher Begabung erklärt werden können, wird im Leben des Franziskus von Assisi besonders deutlich. Bruder Masseo hatte den Blick ernsthaft auf Franziskus gerichtet und sagte: »Warum dich? Warum dich?« Er wiederholte es wieder und wieder, als wollte er ihn verspotten. »Was willst du damit sagen?« rief Franziskus schließlich. »Ich sage, dass jeder dir folgt, jeder möchte dich sehen, dich hören, dir gehorchen, und doch, du bist weder schön noch gelehrt und auch nicht aus edler Familie. Woher kommt es, dass gerade du es bist, dem die Welt folgen möchte?« Als Franziskus diese Worte hörte, wurde er von Freude erfüllt, hob seine Augen zum Himmel, und nachdem er eine lange Zeit in Sinnen versunken geblieben war, kniete er nieder und pries und lobte Gott mit außerordentlicher Leidenschaft. Dann wandte er sich zu Bruder Masseo. »Möchtest du es wissen?« »Es ist, weil die Augen des Höchsten es so gewollt haben. Er beobachtet ständig die Guten und die Gottlosen. Und da seine allerheiligsten Augen unter Sündern keinen geringeren Mann gefunden haben, auch keinen ungenügenderen und sündigeren, deshalb hat er mich gewählt, das wunderbare Werk durchzuführen, das Gott auf sich genommen hat. Er wählte mich, weil er keinen unwürdigeren finden konnte, und er wollte die Vornehmheit und Erhabenheit, die Kraft und Schönheit und die Weisheit dieser Welt zunichte machen.«
we do his goodwill. He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Until all on the altar we lay, for the favor he shows, for the joy he bestows, are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy to trust and obey. What he says we will do, where he sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. To trust and obey.
Tis so sweet, tis so sweet.
Tis so sweet.
Tis so sweet, tis so sweet.
Tis so sweet.
Vieles kann von der Weisheit der Männer gelernt werden, die sich einen Namen gemacht haben. Zwei, die bereits zitiert wurden, nannten die Maßstäbe, nach denen sie die Eignung eines Menschen zur Leitung bestimmten. Lord Montgomery nannte 7 Merkmale eines Heerführers im Krieg, von denen jedes auch für die geistliche Kriegsführung zutrifft. Er sollte fähig sein, abzuwarten und es vermeiden, in Detailarbeit zu versinken. Er darf nicht kleinlich sein. Er darf nicht prahlerisch sein. Er muss ein guter Menschenkenner sein. Er sollte seinen Untergebenen vertrauen und sie ihre Arbeit ohne Unterbrechung tun lassen. Er muss die Kraft haben, klare Entscheidungen zu fällen. Er sollte Vertrauen einflößen. Dr. John Mott bewegte sich in Studentenkreisen und deshalb erstreckt sich sein Test auf andere Gebiete. Tut er kleine Dinge gut? Erkennt er, was vorrangig ist? Wie verbringt er seine Freizeit? Arbeitet er intensiv? Hat er gelernt, den Augenblick zu nutzen? Steckt in ihm Kraft zu wachsen? Wie verhält er sich Entmutigungen gegenüber? Wie begegnet er unmöglichen Situationen? Was sind seine Schwächen? dass sich die Gabe der Leitung wesentlich in der Kraft eines Menschen ausdrückt, andere zu beeinflussen, sollten wir uns einmal die beinahe unbegrenzten Möglichkeiten eines einzigen Lebens zum Guten oder Schlechten vor Augen halten. Die Heilige Schrift und auch die Erfahrung versichern uns, dass keiner neutral sein kann, weder geistig noch geistlich. Wir hinterlassen im Leben von denen, die in unseren Einflussbereich kommen, einen unauslöschbaren Eindruck, gleich ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Dr. John Getty ging zum Beispiel 1848 nach Antietam und arbeitete dort 24 Jahre lang für Gott. Auf den Gedenkstein für ihn wurden folgende Worte geschrieben. Als er 1848 landete, gab es keine Christen. Als er 1872 ging, gab es keine Heiden. Als der brennende Eifer der früheren Gemeinde zu Bekehrungen führte, die sich in außerordentlichem Maße vervielfachten, lehrte der Heilige Geist eine eindrucksvolle Lektion über das Wesen des Dienstes der Leitung. Das Anwachsen der Arbeit stellte so hohe Forderungen an die Apostel, dass es nötig wurde, Aufgaben zu delegieren, damit für die vernachlässigten Armen und Witwen gesorgt würde. Die hierzu Befähigten mussten sorgfältig ausgewählt werden, deshalb gaben die Apostel noch genauere Angaben über die Männer, die gewählt werden sollten. Seht euch aber, liebe Brüder, nach 7 Männern aus eurer Mitte um, mit gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir für dieses Geschäft einsetzen können. Apostelgeschichte 6,3. Ist es ohne Bedeutung, dass als das zentrale Erfordernis gesagt wird, dass sie voll Geistes seien, sogar für einen, wie man sagen könnte, irdischen Dienst? Sie mussten unbescholtene Männer sein, mit gutem Zeugnis, klug, voll Geist und Weisheit und geistlich voll Geist. Was geistlich ist, lässt sich nicht leicht definieren. Doch wo ein Mensch geistlich ist, spürt man ihm das ab. Wer geistlich ist, verwandelt die Atmosphäre in seine Umgebung und strahlt unbewusst etwas aus, was Christus und geistliche Dinge für andere Wirklichkeit werden lässt. Wenn das der Standard für diejenigen ist, welche die diakonischen Ämter der Gemeinde besetzen, was ist dann erst mit denen, die sich nach der Verkündigung ausstrecken? Geistliche Ziele können nur von geistlichen Menschen erreicht werden, die geistliche Methoden anwenden. Was für eine weitreichende Veränderung könnte in unseren Gemeinden und christlichen Organisationen herbeigeführt werden, wenn diese Voraussetzungen ernstlich beachtet würden? Weltliche Menschen haben keinen Platz in der Führung der Gemeinde, mögen sie noch so begabt sein, auch wenn es nur zeitlich begrenzte Aufgaben betrifft. Das Grundsätzliche über geistliche Leitung wird in den folgenden Worten von John Mott zusammengefasst. Ich denke an den Gebrauch des Wortes Leiterschaft, an das unser Herr ohne Zweifel auch dachte, als er sagte, wer unter euch groß sein will, sei euer Diener. Führung im Sinne von größtmöglichem Einsatz im Dienst, im Sinne von größter Selbstlosigkeit, von unerschöpflichem und unaufhörlichem Vertieftsein in die größte Arbeit der Welt. Den Bau des Reiches unseres Herrn Jesus Christus.
Und das war Mikros Dynamis für heute. Am Mikrofon war Alexander Schmidt.